Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Der Künstler Max Pechstein malte gerne Landschaften. Trotzdem kam er irgendwann zum Schluss, eigentlich sind doch Körper viel inspirierender als die unbewegte Natur. Vor allem die Körper von Tänzerinnen hatten es dem Expressionisten angetan. Das zeigt jetzt eine Pechstein-Ausstellung in Tübingen, über die wir gleich berichten. Lebendige Körper auf der Bühne gab es gestern auch in Dortmund. Dort feierte eine Dostojewski-Inszenierung Premiere. Und wir sprechen über 400 Jahre Theatergeschichte mit dem Direktor des Kölner Theaterarchivs. Aber zuerst geht es heute um einen, der die Musikwelt spaltet, wie derzeit wohl kaum ein anderer, um den Dirigenten Theodor Kurenzis. Manche feiern ihn für seine Exzentrik, für seine Konzerte, die so erfrischend anders sind und zum Beispiel einfach mal im Dunkeln stattfinden. Andere halten ihn für überschätzt und schmähen ihn als Scharlatan. Gestern Abend nun stand Theodor Kurenzis zum ersten Mal am Pult der Berliner Philharmoniker und dirigierte Verdis Requiem. Das Stück kennt Kurenzis gut, er ist damit bereits quer durch Europa getourt, damals allerdings mit seinen eigenen Musikern, mit seinem Musica Eterna Orchester. Und das spielte Verdis Requiem tatsächlich ohne Licht, auf dunklen Bühnen und obendrein auch noch kostümiert. Julia Spinola, wie sah das Ganze nun gestern Abend in der Berliner Philharmonie aus? Gab es auch da optische Überraschungen?
Ja, also man konnte in der Tat ein bisschen gespannt sein, wie es aussehen würde, denn immerhin haben in der Philharmonie ja auch diese halbszenischen Inszenierungen Traditionen, wie sie etwa Peter Sellers mit dem Bach-Passionen auf die Bühne gebracht hat, aber die Berliner Philharmoniker haben natürlich ihren eigenen Stolz. Wenn bei ihnen ein Dirigent debütiert, dann hat er sich zunächst einmal vor dem Orchester zu beweisen und das Orchester unterwirft sich nicht umgekehrt den Weihespielen eines Debutanten. Und so haben die Philharmoniker sich natürlich keine Mönchskutten übergeworfen, wie dies die Musiker, Eterna-Musiker getan haben. Sie spielen auch nicht im Stehen, sondern in ganz gewöhnlicher Konzertaufstellung. Und der Saal ist normal beleuchtet. Nur der Chor der Musica Eterna, den Kurenzis mitgebracht hat, der trägt lange, sutinenartige Gewänder. Aber gestern Abend konnte man Kurenzis Verdi-Interpretation sozusagen also ganz nackt, ohne spirituelle Umrahmung erleben.
Ja, ganz nackt oder vielleicht sagen wir kein Hokuspokus. Das heißt, sie konnten sich ganz auf die Musik konzentrieren. Wie also klingt Verdis Requiem in der Interpretation von Kurenzis?
Ja, Hokuspokus, das klingt immer so, als ob die Inszenierung im Vordergrund steht. Klar, Kurenzis liebt es, seinen Interpretationen sowas Gesamtkunstwerkartiges zu geben durch diese Inszenierung. Aber man kann nicht sagen, dass er damit irgendwie eine mangelnde musikalische Substanz kaschieren würde. Ob er nun Mozart, Mahler, Tchaikovsky oder Verdi dirigiert, das hat immer eine klare, zugespitzte, persönliche Auffassung, die er auch akribisch umsetzt. Er liebt harsche Kontraste, extreme Dynamiken und Tempi. Und diesem dramatisierenden, unbedingten Ausdruckswillen kommt natürlich die theatralische, opernhafte Ausdrucksmacht von Verdis Totenmesse sehr entgegen. Spektakulär war schon der Beginn, also wo Verdi ein einfaches Pianissimo vorschreibt, da lässt Kurenzis die Streicher fast tonlos beginnen und dazu murmelt der Chor dann sein Requiem Aeternam an der Schwelle zur Unhörbarkeit. Über allem liegt quasi die Depression einer Beerdigungsszenerie. Und dann folgt umso krachender die Höllenangst des Dies Irae. Hören wir mal rein.
So also klingen die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Theodor Kurenzis. Sie, Julia Spinola, haben dieses Orchester ja schon unter vielen Dirigenten gehört. Wie fanden Sie die Philharmoniker gestern Abend im Vergleich zu früheren Auftritten? Tut Theodor Kurenzis diesem Orchester gut?
Also die Philharmoniker sind eines der perfektesten Orchester, das ich kenne. Und gemessen daran war ich vom Gesamtklang ein paar Mal doch ein bisschen enttäuscht an diesem Abend, weil im Forte wirkte Tutti-Klang ein bisschen wenig transparent, wenig differenziert. Und in diesem extremen Piano, das Kurenzis ihnen immer wieder abfordert, bleibt auch wenig Spielraum für Ausdrucksnuancen. Bei beides gelingt Corenzis mit seinem Musiker Eterna Ensemble besser, packender. Aber das mag auch daran liegen, dass er sein eigenes Ensemble in jahrelangen Probenexzessen geradezu symbiotisch auf sich eingeschworen hat. Da wissen die Musiker schon vor der Aufführung genau, wie sie zu spielen haben. Und an Corenzis Dirigierstil lässt sich das nämlich nicht immer erkennen, denn der gleicht eher so einem hingegebenen derwischhaften Tanz als einer exakten Zeichengebung. Da wogen die langen Arme auf und ab wie bei den Flugversuchen eines großen schwarzen Vogels. Er dirigiert ohne Taktstock, ohne Podest. Dafür läuft er dann aber auch mal an die Rampe zu den Solisten, dirigiert denen auch jede Silbe vor. Beim doppelchörigen Sanctus läuft er sogar mitten ins Orchester hinein, hat sein Notenpult dann also im Rücken, um näher am Chor zu sein. Also ganz egal jetzt, ob man das für einen Show-Effekt hält oder nicht, es ist von der Zeichengebung her wenig effektiv.
Das sagt Julia Spinola. Sie hörte gestern Abend Verdis Requiem in der Berliner Philharmonie. Am Pult der Philharmoniker stand erstmals Theodor Corenzis. Vielen Dank, Frau Spinola, nach Berlin. Sozialismus, Liberalismus, Konservatismus und obendrein auch noch der Nihilismus. Schon über jede einzelne dieser Ideologien kann man ganze Doktorarbeiten schreiben. Da grenzt es schon fast ein bisschen an Wahnsinn, gleich alle vier in einem einzigen Buch abhandeln zu wollen. Aber genau das hat Fjodor Dostojewski getan. In seinem Roman Dämonen beschrieb er die russische Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts, in der diese vier Ismen aufeinanderprallten. Dafür brauchte Dostojewski dann allerdings auch 1000 Seiten. Keine leichte Aufgabe, diesen Stoff als Theaterstück zu inszenieren. Genau das aber traute sich jetzt Regisseur Sascha Havemann am Theater Dortmund. Dort war für uns gestern Abend Michael Lages und hat versucht, den Überblick zu behalten.
Was da zu Beginn der Ansage brabbelt, ist vollkommen ernst gemeint. Schrecklich viele vorrevolutionäre Ideen von der besseren Welt hätten den Menschen der kleinen Provinzstadt, von der er jetzt erzählen will, zugleich neue visionäre Gedanken eingegeben, ihnen aber auch die Luft zum Atmen genommen. Gegen Ende, nach fast 1000 Seiten Roman und 4,5 Stunden Theater in Dortmund, steht dann nichts als Selbstmord, Mord und Totschlag. Aber aus den Trümmern, aus Scherben und Dreck klettert ein kleines nacktes Männchen hervor, der Erzähler vom Beginn, reckt sich und streckt sich, probiert völlig chaotisch und unorganisiert Leben aus. Mag sein, dass aus Dostojewskis Inferno der Dämonen tatsächlich irgendetwas Neues hervorgegangen ist. Was das aber ist und wozu es gut sein soll, das kann auch niemand sagen.
Ganz Russland jammert. Glücklicherweise werden wir das jetzt ändern. Wir normalen Männer, wir werden die Welt erneuern.
Dostojewskis Roman entstand knapp 5 Jahrzehnte vor Krieg und Revolution in Russland. Zur zentralen Herausforderung beim Visionär Dostojewski wird die programmatische Unordnung. Nur wer Glück hat und extrem aufmerksam liest, bekommt immer mal wieder eine Handvoll von all den erzählerischen Fäden zu fassen, die die ineinander und durcheinander montierte Fabel irgendwie dann ja doch zusammenhalten. Das Dortmunder Team um Regisseur Sascha Havemann und Dramaturg Dirk Baumann folgt Dostojewski konsequent und gibt sich keine besondere Mühe, allzu viel Zusammenhang zu stiften. Auch vieles im Geflecht des Personals müssen wir selber entschlüsseln. Roman wie Inszenierung bieten nur ein lockeres Gerüst. Den alternden Intellektuellen Werchowenski, der sich bei der wohlhabenden Witwe Stavrogina durchfüttern lässt, deren Sohn Nikolai, Epileptiker wie Dostojewski und die Figur im Spiel, auf die sich die meisten Ideen fokussieren, und zwei Frauen, Maria und Lisa, die diesen Nikolai unglücklich lieben. Dann Werchowenskis Sohn Piotr, der als radikaler, aber auch völlig selbstbezogener Revolutionär später Tod und Verderben stiften wird in der Provinzstadt, bis sie in Flammen steht. Der Student Schartow, Gott- und Sinnsucher ohne jeden Halt, und der verstörte Kirillow, der lebenslang vom Selbstmord als größtem Akt der Freiheit fantasiert.
Ein Schlag an die Schläfe und es ist nichts mehr. Ja? Eine Kugel in den Kopf und es ist aus. Alles weg. Was gegen einen die Menschen an und dass sie 1000 Jahre ausspucken? Ne?
Mit Bällen jongliert er und wohnt hier in einem Schrank. Dann gibt's noch den reaktionären Militär Gaganow, der am liebsten alles abknallen würde, was jüdisch, schwul und nicht ist wie er. Und schließlich eine Handvoll verwirrter Bürger und noch wirrerer Revoluzzer.
Übergang. Man müsste 100 Millionen Menschen töten. Es verschafft eine gewisse Erleichterung und sie setzen so geschickter über den Graben.
Wie kollektiv auch immer sich die Ideen geben, im Grunde denkt immer jeder und jede nur ich. vor einem bühnenhohen Gerüst auf Wolf Gutjahrs Zeichen auf der Bühne, das den Buchstaben Ja im kyrillischen Alphabet aufleuchten lässt, und der heißt im Russischen eben Ich. Auch ein Kreuz fährt herein, in dem Menschen leben und einander lieben können, Heimaterde wird in Mengen auf den Boden geschüttet, und im großen revolutionären Festspektakel des zweiten Teils hält nicht nur Dichter Verchowenski das letzte große Plädoyer für die ewige Schönheit und gegen den Zeitgeist der Revolution.
Zerstören mit Geschrei alles, was heilig ist.
Das Ensemble bemalt derweil den weißen Rundhorizont der Bühne mit wilden Stadtpanoramen. Havemanns ambitioniertes Ziel war wohl eine Art Dauerexzess wie dieser. Immer übererregt kämpfen sich die Mitglieder des Ensembles in immer wieder neue und immer noch monströsere Ideen hinein, um gleich wieder aus ihnen herauskatapultiert zu werden. Dieser andauernd überhöhte Adrenalinpegel treibt Akteurinnen und Akteure an die eigenen Grenzen und auch mal über sie hinaus. Der Abend ist zuweilen schrecklich laut und geht zuweilen mächtig an und auf die Nerven. Aber kompakt ist diese Aufführung, wie ganz selten mal im Theater. Da wirkt sich dieser Sog aus, den fast jeder und jede beschreibt, der oder die Dostojewski liest. Havemann bekommt ihn grandios in den Griff, mehr von ihm.
Das wünscht sich ein erschöpfter, aber sehr zufriedener Michael Lages. Er sah Dostojewskis Dämonen am Dortmunder Schauspielhaus. Und jetzt ein Blick hinter die Kulissen, ein Blick zurück in die Geschichte des Theaters. Bühnenmodelle, Masken, Puppen, Theaterkritiken und Programmhefte aus über 400 Jahren. All das und viel mehr findet sich in der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität in Köln. Das Archiv befindet sich heute auf Schloss Wahn im gleichnamigen Kölner Stadtteil und ist eines der größten dieser Art in Europa. Und in diesem Jahr feiert es sein 100-jähriges Bestehen. Direktor des Archivs ist der Theaterwissenschaftler Peter W. Marx. Ich konnte heute Nachmittag mit ihm sprechen und habe ihn erstmal um eine kleine Führung gebeten. Was gibt es in diesem Archiv alles zu entdecken? Was sind vielleicht auch die Highlights dieser Sammlung?
Ja, tatsächlich hat Karl Niessen 1919 die Sammlung angelegt als eine Lehrsammlung und mit einem wirklich allesfresser Appetit auf alles, was Theater betrifft. Aber sicherlich ist das Besondere und auch einer der größten Teile unserer Sammlung die grafische und die fotografische Sammlung. Die fotografische Sammlung mit über 300.000 Fotografien aus der Frühzeit der Fotografie bis in die Gegenwart und die grafische Sammlung mit fast 200.000 Blättern, die rund 19.000 Inszenierungen dokumentiert, angefangen im 18. Jahrhundert auch bis in die Gegenwart. Und das ist natürlich ein wunderbarer Schatz in der Zusammenschau, tatsächlich einen Eindruck von dem zu bekommen, was ja immer schon weg ist, wenn wir als Theaterhistoriker anfangen, nämlich das theatrale Ereignis selbst.
Und woher kommen all diese Dinge? Sind das Spenden von Theatern, von Privatpersonen oder kaufen Sie auch ganz gezielt Dinge an?
Tatsächlich haben wir überhaupt keinen Ankaufsetat, sondern wir leben von Zustiftungen. Und es gehört zu den Besonderheiten unseres Hauses, dass wir tatsächlich immer wieder von Künstlerinnen und Künstlern oder deren Familien damit beauftragt werden, gewissermaßen das Erbe oder die Dokumente dieser künstlerischen Arbeit aufzubewahren. Und das prägt unsere Arbeit in besonderer Weise, dass wir tatsächlich nicht nur aus den materiellen Dokumenten bestehen in unserem Archiv, sondern auch ein Netzwerk von Personen und Menschen, die dazugehören und die unsere Arbeit auch in gleichem Maße tragen.
Das heißt, das Archiv wächst ständig weiter. Nun hat, nehme ich an, so ein Theaterarchiv auch ganz eigene, besondere Herausforderungen. Es geht ja eben nicht einfach nur darum, Papier und Zettel abzuheften, sondern auch um riesige Bühnenmodelle, die erhalten werden wollen. Wie archiviert man also etwas? Theatermodelle, Kostüme, Requisiten, vielleicht auch technisches Gerät? Wie macht man das?
Tatsächlich haben wir eine große Heterogenität von Objekten, die wir sammeln. Und die wichtigste Erkenntnis ist, einzusehen, dass das, was wir sammeln, nie dafür gedacht wurde, für die Dauer aufbewahrt zu werden. Also gerade Bühnenbildmodelle etwa sind Arbeitsmittel im Prozess des Regieführens. Das heißt, die Materialien, die da verwandt werden, sind nicht immer sozusagen auf Dauer angelegt. Das sind teilweise Gebrauchsmaterialien wie Klorollen, da wird Plackerfarbe verwandt. Und das war natürlich nie darauf angelegt, 100 Jahre aufbewahrt zu werden. Und insofern gilt es immer herauszufinden, wie man A, vom Platz her, aber auch von der Materialität, von der Beschaffenheit der Objekte gewissermaßen die beste Konservierung findet.
Gegründet wurde das Archiv vor genau 100 Jahren. Und zwar, Sie haben ihn ganz zu Beginn schon erwähnt, von dem Theaterwissenschaftler Karl Niessen. Der war zwar nicht selbst Mitglied in der NSDAP, aber er propagierte während des Nationalsozialismus das völkische Theater. Wie gehen Sie mit diesem Erbe um?
Tatsächlich ist die Sammlung in ihrer Grundanlage unmittelbar auf Niesens Vorstellung von Theater zurückzuführen. Und insofern prägt es gewissermaßen in dem, was uns interessiert, in dem, was wir sammeln, unsere Tätigkeit bis heute. Karl Niesen stammte aus dem 19. Jahrhundert, 1890 in Köln geboren. Und seine Vorstellung von Kultur war zutiefst geprägt von dem Bedürfnis nach einer autochthonen, einer reinen Kultur völkischer Prägung. Und das ist natürlich eine politische Prämisse, von der wir nicht nur heute Abstand nehmen, sondern die wir ausgesprochen kritisch betrachten. Gleichzeitig ist die Idee, die sich auch bei Karl Niesen findet, Theater als ein globales Phänomen zu begreifen, ein Thema, was heute natürlich von besonderer Aktualität ist. Das heißt, das, was wir in unserer Forschungstätigkeit tun, hat eine Doppelgesichtigkeit. Auf der einen Seite eine kritische Auseinandersetzung mit Niesens Tätigkeit, auch mit seinen Vorstellungen, und gleichzeitig ein Blick in die Zukunft, wie kann man das so reformulieren, dass es für die nächsten 100 Jahre ein tragfähiges Konzept ist. Das heißt, da wo Niesen globale Prozesse letztlich aus einer kolonial-hegemonialen Perspektive betrachtet hat, setzen wir heute auf Dialog und auf den Versuch, tatsächlich uns selbst anzubieten, auch als eine internationale Begegnungsstätte und auf diese Weise unser Denken provozieren zu lassen durch auch außereuropäische Kulturen.
Nun startet morgen Ihr Jubiläumsprogramm und da wollen Sie nicht nur zurückblicken, sondern auch voraus. Unter anderem gibt es eine Podiumsdiskussion über das Theater der Zukunft. Wagen Sie doch vielleicht abschließend noch eine kleine Prognose. Wo geht es hin in den kommenden Jahrzehnten?
Ich glaube, es gibt zwei große Herausforderungen, die das Theater im deutschsprachigen Raum berühren. Das erste ist die Frage der Teilhabe und die Gewinnung eines Publikums auch für die Zukunft. Wir können uns nicht mehr ausruhen auf bildungsbürgerlichen Vorstellungen von Bedeutsamkeit oder moralischer Institution, sondern wir müssen uns öffnen für die sich verändernde Gesellschaft und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse. Und das sehe ich, meine ich nicht nur intellektuell, sondern meine ich sehr pragmatisch, das Theater als Lebensraum zurückgewinnen. Und auf der zweiten Ebene wird es auch die Ästhetik und die Stoffe berühren. Eine Gesellschaft, die vielstimmiger, vielgestaltiger wird, wird andere Stoffe brauchen, als das bildungsbürgerliche Theater sie bislang anbieten konnte.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Beispielsweise haben wir an unserem zweiten Tag der offenen Tür, am 8.12., laden wir ein türkisches Schattenspielensemble, ein Karagöz-Ensemble, zu uns nach Schloss Wahn. Wir haben eine große Sammlung von Karagöz-Figuren. Und ich glaube, wenn man bedenkt, wie groß die deutsch-türkische Community ist, dann ist auch deren theatrale Tradition natürlich eigentlich ein Teil unserer kulturellen Realität. Und das gilt es alles wieder zu entdecken.
Peter W. Marx, Direktor der Theaterwissenschaftlichen Sammlung in Köln. Ab morgen feiert das Archiv seinen 100. Geburtstag mit Ausstellungen, Diskussionen, Führungen und natürlich mit Theater. Die Bühne faszinierte auch den Künstler Max Pechstein. Als vor 100 Jahren in Köln das Theaterarchiv gegründet wurde, da lebte Pechstein in Berlin und ging dort sehr gerne ins Varieté. Eigentlich kennen wir Pechstein heute eher für seine expressionistischen Landschaften oder auch für seine Akte. Aber auch der Tanz inspirierte ihn. Immer wieder zeichnete, malte und druckte er Körper in Bewegung. In Tübingen, in der dortigen Kunsthalle, gibt es jetzt zum ersten Mal eine Ausstellung, die sich ganz auf Pechsteins Tanzdarstellungen konzentriert. Christian Gampert war für uns da.
Es geht zu Beginn des 20. Jahrhunderts um die Befreiung der Körper von den Konventionen. Wandervogelbewegung, Ausdruckstanz, Monte Verita. Für die expressionistischen Künstler geht es darum, Emotionen auf die Leinwand zu bringen. Und der Tanz bietet die Möglichkeit, dabei zu sein, aus einer körperlichen Wahrnehmung heraus zu skizzieren, zu zeichnen, mit Farbklängen zu malen. Max Pechstein hat oft in den Berliner Varietés gesessen und mit dem Zeichenstift unmittelbar auf das Bühnengeschehen reagiert, sich mitreißen und verführen lassen. Irgendwann sehr spät wird ihm aber klar, dass auch seine Beziehung zur Tänzerin noch eine andere ist. In Pechsteins Farbholzschnitt von 1923 sitzen unter der Bühne die Männer und sie stieren der sich energisch bewegenden Tänzerin unter den gelüfteten Rock. Aus dem Dilemma kommt man nicht heraus, auch wenn man die Frau, das gefährliche Weib, zum Symbol für den befreiten Körper erhebt. Bei Pechstein haben die Frauen oft etwas Ambivalentes, große, weißgesichtige Vögel, die gebieterisch die Arme ausbreiten, attraktive Leiber, die dann aber oft in sich selbst und in die eigene Bewegung versunken sind. Der aus der Kleinstadt Zwickau stammende Max Pechstein war 1908 nach Berlin gekommen. Vorher hatte er in Dresden mit Heckel und Kirchner die Brücke gegründet. Das Tänzerische ist eigentlich ein Nebenmotiv in seinem Gesamtwerk, das von großartigen, zupackenden Akten und Landschaften geprägt ist, zumal in der Druckgrafik. Die Tübinger Ausstellung versucht nun, Pechsteins Lust an der Bewegung zu einem wichtigen Strang seiner 1910er und 20er Jahre aufzubauen.
Das, was er mit seiner Kunst versucht hat darzustellen, diese Emotion, dieses Unmittelbare auf die Leinwand oder auf das Papier zu übertragen, das haben ja dann die Tänzer, gerade auch die Tänzer des modernen Ausdruckstanzes, auch auf der Bühne vollzogen. Und da nähern sich beide künstlerische Gattungen sehr an.
Sagt Kuratorin Annika Weise. Um etwas Großstadt-Flair in die Tanzübungen zu bringen, sind in Tübingen auch Ballkleider der 1920er Jahre zu sehen und sogar Filmausschnitte mit der tanzenden Josephine Baker, die aber wiederum ein Bedürfnis des damaligen Publikums nach Exotik offenlegen. Auch Max Pechstein war, freilich aus anderen Gründen, so angezogen von fremden Kulturen, dass er 1914 eine Reise zur deutsch kolonisierten Südseeinsel Palau unternahm.
Er ist hauptsächlich nach Palau gereist, weil ihn die Formensprache der palauischen Kultur sehr fasziniert hat, eben die er gesehen hat über die Objekte im Völkerkundemuseum in Dresden. Er fühlte sich dieser Kultur sehr nahe, die mit wenigen Mitteln und einem hohen Abstraktionsgehalt trotzdem noch das Wesentliche darstellen konnten.
Aus den geplanten 2 Jahren auf Palau wurden wegen des beginnenden Ersten Weltkriegs nur 6 Wochen. Aber zeitlebens hat Pechstein von diesem Erlebnis gezehrt und noch 1951, kurz vor seinem Tod, den Mondscheintanz der Einheimischen noch einmal gemalt. Schon unmittelbar nach seiner Rückkehr 1914 hatte Pechstein diese magischen Eingeborenen-Tänze in scharfkantigen Skizzen immer wieder beschworen. Die Ausstellung bewirtschaftet eigentlich ein originelles Thema, muss mangels Masse die Pechsteinschau aber mit vielen Referenzwerken zum Tanz von Kirchner, Rohlfs, Rudolf Belling und der großartigen Erma Bossi aufhübschen. Wie Picasso war Pechstein ein Liebhaber der Außenseiter, der Zirkusreiter und Clowns, und seine Wahrnehmung der 1920er Jahre in Berlin ist relativ amüsiersüchtig und positiv. Das hat nicht das Morose und Kaputte der Nachkriegsbilder des Otto Dix. Bei Pechstein kleben auf dem Tanzboden verruchte, sich bisweilen sogar küssende Paare sehr eng aneinander, und bevor er sich vor den Nazis in die pommersche Provinz retten musste, hatte der übrigens selbst heftig praktizierende Gesellschaftstänzer Max Pechstein in Berlin wohl keine ganz schlechte Zeit.
Vermutet Christian Gampert nach dem Besuch der Kunsthalle in Tübingen. Die neue Ausstellung dort widmet sich Max Pechstein und dem Tanz. Die Fridays for Future-Demo gestern in Berlin war groß und laut. Zehntausende demonstrierten am Brandenburger Tor für eine gerechtere Klimapolitik. Etwas weniger laut, aber ähnlich eindringlich waren die Menschen, die zur selben Zeit direkt nebenan in der Akademie der Künste sprachen. Auch sie forderten Gerechtigkeit. Und zwar mit Blick auf die Verbrechen der Deutschen während der Kolonialzeit. Vor allem forderten sie Entschädigungen für den Völkermord an den Herero und Nama auf dem Gebiet des heutigen Namibia. In der Akademie zu Gast waren Künstler, vor allem aber auch Rechtswissenschaftler. Christiane Habermals hat die Diskussion für uns verfolgt.
Machtlosigkeit, das ist das verbreitetste Gefühl, das die Nachfahren des Genozids an den Herero und Nama heute empfinden. Ohnmacht auch angesichts der Schwierigkeit, mit Rechtsmitteln Gerechtigkeit zu erfahren. Mehrmals sind Herero und Nama mit ihren Klagen auf Entschädigung für den an ihnen verübten Völkermord vor Gerichten in den USA gescheitert. Das aktuelle Verfahren in New York geht zwar in die nächste Instanz, hat aber wenig Chancen auf Erfolg. Bis heute hat es weder eine Entschädigung noch eine Entschuldigung gegeben für das erlittene Leid. Das Land, das ihren Vorfahren geraubt wurde, ist noch immer zum größten Teil in der Hand von weißen, deutschstämmigen Farmern, während die früheren Landbesitzer in großer Armut leben. Wo liegen die Grenzen des Rechts? Warum taugt es so wenig, um koloniales Unrecht aufzuarbeiten? Das ist die Frage, an der sich internationale Juristen, Künstler und Vertreter der Opfergruppen abarbeiten.
Und die Frage ist komplex. Denn das Recht ist nicht neutral. Darauf weist Joshua Castellino hin, der aus Indien stammende Direktor der Minority Rights Group International und Rechtsprofessor an der Middlesex University in London. Es war lange vor allem ein Instrument der Mächtigen, um ihre Interessen zu schützen. Und bis heute gibt es viele Kontinuitäten. Etwa im Naturschutzrecht. Das Kongo-Becken, der älteste Teil Afrikas, die Wiege der Zivilisation, war bewohnt von Menschen, die Sie als Pygmäen kennen. Sie wurden gerade aus dem Kongo-Becken geworfen, weil es seit kolonialen Zeiten ein Naturreservat ist. Dabei war es nur eine exklusive Zone, wo König Leopold Elefanten jagen konnte. Aber wir haben das im 21. Jahrhundert geerbt. Die Pygmäen waren nicht diejenigen, die die Natur zerstört haben. Sie haben in Harmonie mit ihr gelebt.
It's also a shame that we as lawyers have to talk about the decolonization of law.
Es ist eigentlich beschämend, dass wir als Anwälte über die Dekolonisierung des Rechts sprechen müssen. Man sollte meinen, dass das 70 Jahre nach der Erklärung der Menschenrechte kein Thema mehr sein sollte, sagt auch Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek. Und geht es um das Thema postkoloniale Gerechtigkeit, dann geht es immer auch um die Landfrage. Mehrere Landkonferenzen hat es in Namibia schon gegeben, um die Frage der Landumverteilung zu klären. Doch das größte Problem liege in der namibischen Verfassung, erklärt der namibische Völkerrechtler John Nakuta. Sie war nach der Unabhängigkeit 1990 in nur 2 Monaten geschrieben worden, unter dem starken Einfluss der westlichen Industriestaaten. Der Begriff des kollektiven Landes der Vorfahren, wie er für Afrikas Kultur und Geschichte prägend war, kommt dort bezeichnenderweise nicht vor.
Our Constitution, as I said, overemphasized.
Unsere Verfassung überbetont den Schutz des Privateigentums und ist auffallend still beim Thema Rückgabe des Landes unserer Vorfahren.
On the issue of restoring ancestral land.
So bleibt viel Frustration und Wut. Ein afrikanischer Mann aus dem Publikum kann nicht an sich halten. Es sei doch eine Zeitverschwendung, mit Europäern über Gerechtigkeit zu sprechen, ruft er. Die meisten wüssten sehr gut, was sie den Afrikanern angetan hätten. Und es sei ihnen egal.
Christiane Habermals über eine Diskussion in der Akademie der Künste in Berlin. Es ging um koloniales Unrecht, vor allem mit Blick auf Namibia. Und was heute sonst noch wichtig war in der Welt der Kultur, das weiß Michael Köhler.
Ein Jahr nach dem Amtsantritt des linkspopulistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador fürchtet Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa, dass Mexiko erneut zu einer perfekten Diktatur wird. Ich fürchte sehr, so der Schriftsteller, dass der Populismus, der die Ideologie des aktuellen Präsidenten zu sein scheint, uns wieder in eine perfekte oder nicht ganz so perfekte Diktatur führt. Aber letztendlich in eine Diktatur, sagte der peruanische Schriftsteller gestern in Mexiko-Stadt. Kritiker werfen Obrador vor, das Land weiter zu militarisieren und immer mehr Kompetenzen in seiner Hand zu bündeln. Im Istanbuler Museum der Unschuld von Nobelpreisträger Orhan Pamuk hat es ein Feuer gegeben. Der Brand brach gegen Mitternacht aus, wurde von der Feuerwehr aber rasch unter Kontrolle gebracht. Wie ein Sprecher sagte, brach das Feuer im Keller aus. Der Grund ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Das Museum der Unschuld von Literaturnobelpreisträger Pamuk wurde 2012 eröffnet. Der Schriftsteller ließ sich dazu von seinem 2008 erschienenen einem gleichnamigen Buch inspirieren. Im Museum werden neben den im Buch beschriebenen Objekten auch Gegenstände, die seit den 50er Jahren im täglichen Leben benutzt werden, gezeigt. Morgen ist erster Advent, keine Überraschung, aber an allen Wochenenden vor Heiligabend können Besucher der Hansestadt Lübeck noch einmal das Weihnachtskapitel aus Thomas Manns Roman Buddenbrooks mit allen Sinnen erfahren. Dazu gehören dann auch Baiser und braune Kuchen nach Originalrezepten. Und dann verwandeln sich die Räume der Belle Etage ins Weihnachtszimmer im Haus der Romanfamilie. Im Dezember ist die Inszenierung Weihnachten bei den Buddenbrooks vorerst zum letzten Mal zu erleben. Im Januar 2020 schließt das Haus nämlich für einen großen Umbau, voraussichtlich für 3 Jahre. Die Zukunft des Bibelhaus-Erlebnismuseums in Frankfurt am Main bleibt indes weiterhin offen. Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau verwarf heute den Vorschlag eines Neubaus in der Frankfurter Innenstadt als nicht finanzierbar. Neu geprüft werden soll, ob das Museum in ein vorrangig pädagogisches Haus umgewandelt werden kann. Zudem soll untersucht werden, ob eine Verlegung des Bibelhauses nach Mainz und eine Kooperation dort mit der Johanneskirche realisierbar ist.
Die Kulturmeldungen mit Michael Köhler, vielen Dank. Und damit sagen wir Tschüss. Hier folgen die Nachrichten und ab 10 nach 6 berichten die Informationen am Abend unter anderem vom Parteitag der AfD. Ich bin Enne Seidel, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.